Hallo liebe Leute, willkommen beim Podcast Der Possibilist. Und ich möchte gleich einleitend kurz sagen, woher der Possibilist kommt. Nämlich von Jakob von Uexküll. Der hat nämlich gesagt, es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Ja, und das hat mich so inspiriert, dass ich mich einerseits angefangen habe, den Possibilisten zu nennen und andererseits jetzt mich auch entschieden habe, zum Thema der Möglichkeiten einen eigenen Podcast zu starten. Und ich freue mich megamäßig, dass ich heute mit der Christine Vallaster anfangen kann und würde gleich gern rübergeben. Hallo Christine.
Hallo Florian, danke für die Einladung.
Mega schön, dass du da bist.
Danke dir.
Und ja, ich würde gleich einsteigen. Wer bist du, Christine?
Wer bin ich? Also, eigentlich bin ich Vorarlbergerin, komme aus dem Vorarlberg, bin aber mit 18 schon irgendwo damals in die weite Welt und irgendwie auf Umwegen bin ich jetzt in München gelandet und wohne dort mit meiner Familie. Wir haben zwei Kinder im vorpubertären und pubertierenden Alter. Gratulation an alle, die da draußen das ebenfalls haben. Und bin seit 2015 Fachbereichsleitung Marketing Relationship Management im Studiengang Betriebswirtschaft an der FH Salzburg. Florian, du hast gesagt, ich soll mir kurz beschreiben, wer ich bin, so als vom Charakter her. Und ich glaube, eine Eigenschaft, die mich sehr prägt, ist, dass ich eigentlich extrem neugierig bin. Mhm. Neugierig im Sinne von, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Das ist, glaube ich, eine Eigenschaft, die man vor allem, wenn man in der Wissenschaft tätig ist, glaube ich, die man mitbringen muss, damit man so ein bisschen über die Low-Phasen drüber kommt. Aber ich glaube, dass mir das extrem ausmacht und das immer ja so ein lebenslanges Lernen mit sich bringt, ja, weil mir bestimmte Phänomene, bestimmte Dinge, die so in der Gesellschaft passieren, einfach neugierig machen und versucht da dann immer so das Warum zu fragen. Warum ist das so? Warum kann man nicht anders handeln? Mhm. Und genau, ich glaube, dass mir das ganz gut beschreibt.
Ja, danke. Ja, das bringt uns eigentlich gerade schön nämlich auch zur nächsten Frage, wenn nämlich, was bedeuten für dich Möglichkeiten jetzt, wenn du eben sagst, du bist neugierig und das ist die Ausgangslage? Mhm. Da wirst du ja auch durch die Neugier ganz viele Möglichkeiten entdecken. Aber was bedeuten für dich Möglichkeiten an sich?
Ja, ja. Mit Möglichkeit assoziiere oder verbinde ich so die Idee oder die Vorstellung, dass sie realisierbar sind. Also ich, zum Beispiel, es ist möglich, dass ich in einem Jahr einen Marathon laufe und diesen Marathon in 3 Stunden schaffe. Mhm. Das heißt, etwas ist möglich, liegt für mich immer in der Gegenwart, also im Hier und Jetzt, und bietet aber trotzdem ein breites Feld an möglichen Handlungen dann für die Zukunft. Das heißt, ich muss mir dann heute jetzt entscheiden, wenn ihr diese Möglichkeit tatsächlich wahr werden lassen möchte. Also Möglichkeit ist für mich nichts Zwingendes oder Unausweichliches, wie eben ein Schicksal, wie etwas, das uns unvorbereitet trifft und was quasi auch die Tiefen in einem Leben ausmachen, sondern eine Möglichkeit verlangt oder eröffnet mir, Entscheidungen zu machen. Ich glaube, dass das so Möglichkeiten für mich ausmacht.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, das sind Dinge, die eben irgendwie eben auch so sich machbar anfühlen. Und ich glaube einfach, dass man aber auch vermehrt wieder die Utopiefähigkeit fördern sollten. Wie siehst du den Weg von der Utopie zur Möglichkeit? Was brauchst du da? Du hast von Entscheidungen geredet, aber gibt es da vielleicht noch andere Faktoren, die du da ins Spiel bringen würdest?
Ich denke mal, ja, ich glaube, dass man die Utopie sich mal vorstellen können muss. Also ich glaube nicht, dass, wie will ich denn eigentlich in der Zukunft leben oder wie will ich meine Zukunft gestalten? Und da brauche ich einfach ein sehr starkes Bild, sodass ich dann von dort die Handlungsoptionen, die ich jetzt habe, hier und jetzt, dementsprechend gestalten kann. Mhm. Und das finde ich total wichtig und quasi der Weg dahin, wie ich das gestalte, da muss ich mir wahrscheinlich diese Neugierde, diese Kreativität auch behalten oder die muss ich einfach haben, damit ich dann dementsprechend dahin komme. Vielleicht auf Umwegen und wahrscheinlich auch beim ersten Mal, aber in vielen kleinen Schritten, ja. Mhm.
Ja. Welche Möglichkeiten nutzt du aktuell?
Zum Beispiel, also ich glaube, oder nicht, ich glaube, aktuell nutzen wir, und wenn ich sage wir, dann bin ich, das ist mein Team zum Beispiel, an der Möglichkeit, andere und vor allem junge Menschen zu begeistern und zu sensibilisieren, dass es die Möglichkeit gibt, anders zu wirtschaften. Ich glaube, das macht uns aus im Moment, das, was wir versuchen aufzubauen an der FH Salzburg. Mhm. Und die Art der Beschreibung, Möglichkeit anders zu wirtschaften, die finde ich eigentlich sehr gut, weil immer so die Hoffnung mitschwingt. Weil wer sich im Moment quasi den ökologischen Zustand von unserer Erde beschäftigt und der Art und Weise, wie, jetzt sage ich einfach mal eine Zahl, ja, 80-90% der großen Unternehmen derzeit noch funktionieren, da kann man schon so die Hoffnung verlieren. Mhm. Und wenn man sieht, wie viel Hass zum Beispiel jungen Menschen offen zur Schau getragen wird, weil sie für irgendetwas stehen, ja, egal ob das jetzt die Greta oder sonst irgendjemand ist, da kann man schon, darf man schon mal schwermütig werden. Und insofern glaube ich, dass wir versuchen einfach so diese, dass wir Möglichkeiten bieten bei uns an der FH Salzburg, dass man da in diese Richtung neu denken und zu schauen, okay, welche Handlungsoptionen habe ich denn in diese Richtung?
Mhm. Ja. Jetzt hast du schon das tönt, dass eben das andere wirtschaften. So haben wir uns eigentlich auch kennengelernt damals, dass dich das eben sehr interessiert und ein Schwerpunkt drin ist die Kreislaufwirtschaft. Ist denn die eigentlich, also magst du kurz was über die Kreislaufwirtschaft sagen? Was ist das eigentlich und was siehst du da eben auch für Möglichkeiten und Chancen auch für das andere Wirtschaften?
Also im Moment ist ja so, dass wir, also wenn ich sage wir Konsumenten, wir kaufen die Dinge ein, wir benutzen sie, wir gebrauchen sie und dann schmeißen sie weg. Mhm. So. Und das ist so dieses lineare Denken. Und das hat uns über die letzten Jahre, Jahrzehnte quasi immer geprägt in der Art und Weise, wie wir die Dinge einkaufen. Ja, mach mal schnell irgendwas, kauf mal schnell irgendwas ein und dann nachher trage es vielleicht ein paar Wochen, dann schmeiße ich es einfach weg. Wir haben im Moment, oder es hat sich ja eh abgezeichnet, also jetzt nicht so, dass wir das jetzt da, oh, wir sind jetzt aufgewacht und es ist wieder ganz was Neues, sondern es gab ja Wissenschaftler, die uns da hingegen gewarnt haben, dass wir erstens einmal das Thema Klimakrise jetzt haben, dann das Thema knappe Ressourcen und so weiter. Das ist so, das sind Themen und das sind Probleme, die wir einfach lösen müssen, wenn wir nicht wollen, dass wir irgendwann mal aussterben als Menschheit. Ich meine, der Erde ist wahrscheinlich egal, aber vielleicht uns nicht. Ne? Und die Kreislaufwirtschaft als Konzept sagt eben, anstatt dieses lineare Wirtschaftsdenken fortsetzen, versuchen wir, Ressourcen länger im Loop zu halten, sodass man sie immer wieder unendlich wieder verwerten kann. Mhm. Und die Kreislaufwirtschaft setzt dann eigentlich beim Produktdesign an. Also durchdachtes Produktdesign kann die Lebensdauer erhöhen, ist vielleicht die Voraussetzung für leichteres Recycling oder einfache Reparatur. Und wenn wir uns jetzt aber ganz einfach Produkte anschauen, die wir im Moment haben, egal ob das jetzt der Laptop oder unser iPhone oder Spielsachen oder was auch immer, wenn wir die uns anschauen, dann sieht man, dass das gar nicht so einfach ist. Ja, weil, ja, wenn ich meine Schuhe anschaue, sage ich, okay, wo tue ich denn noch hin, außer wegzuschmeißen? Ja, die kann ich vielleicht dann nochmal irgendwie weiterverwenden, ja, weitergeben, dann kann man sie vielleicht nochmal weiterverwenden. Aber zum Beispiel ein iPhone auseinanderzunehmen, so wie damals, als ich noch quasi 15, 20 Jahre alt war, da konnte man Kassettenrekorder extrem gut auseinandernehmen, ja. Kann die selber reparieren. Mhm. Das geht heute ja gar nicht mehr. Ja. Und deswegen versucht man mit dieser Kreislaufwirtschaft die Produkte beziehungsweise die, das, was man nutzt, so lange im Kreislauf zu halten wie möglich. Und erst dann, wenn es dann wirklich nicht mehr geht, zu beseitigen. Ja. Das ist so die Idee von der Kreislaufwirtschaft. Und es gibt sehr, sehr schlaue Wissenschaftler, sehr viel schlaue Wirtschaftswissenschaftler, also VWLer, Ökonomen und so weiter, die haben sich mit diesem Thema extrem auseinandergesetzt. Und da gibt es zum Beispiel eine Stiftung, die Ellen MacArthur Foundation, die hat so ein ganz schönes Diagramm entwickelt, das Butterfly-Diagramm, mhm. wo man sehr schön sehen kann, wie man denn quasi auch bei, also im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe, aber auch bei technischen Primärrohstoffen, wie man da in den Kreislauf gehen kann. Ja. Okay. Jetzt ist es natürlich aber so, dass wenn man sagt, man versucht die Produkte länger quasi in der Lebensdauer zu verlängern. Ja. Da ist immer so ein bisschen die Vorsicht zu genießen, weil wir haben uns in vielen Produktbereichen haben wir das tatsächlich geschafft, dass man die Produkte, die Produktlebensdauer verlängern. Und ich zitiere da immer quasi den Michael Braungart, der ist Chemiker, deutscher Chemiker, und hat dieses Prinzip eigentlich schon seit einigen Jahrzehnten versucht er das zu promoten. Und in seinen Vorträgen erwähnt er danach immer dieses Produkt vom oder das Beispiel vom Autoreifen. Ja. Ein Autoreifen vor 30 Jahren war also nur ein paar Jahre oder ja, kurzlebig haltbar und jetzt aber um einiges länger. Aber diese längere Lebensdauer haben wir uns erkauft durch die Zugabe von giftigen Chemikalien. Mhm. Das heißt, in der Kreislaufwirtschaft geht es eben nicht nur darum, die Produkte länger im Kreislauf zu halten, sondern auch wirklich die gesamte Ökobilanz von der Herstellung bis zum Verbrauch und zur Entsorgung irgendwie darzustellen und auf das zu achten. Mhm. So, also die wirklich zu schauen, wie ist die Ökobilanz von bestimmten Produkten. Und da kommen wir jetzt so langsam in die Thematik rein, bis jetzt oder in vielen Fällen haben wir ja sehr stark technische Innovationen vorangetrieben. Und technische Innovationen, da geht es ja oftmals schlicht und einfach darum, dass man sagt, wie kann man das Leben der Kunden und der User einfacher machen oder convenient. Und davor erfordert man eben, oder da muss ein Umdenken her, zu sagen, okay, muss man bei Innovationen eben auch anschauen, welchen sozialen und oder ökologischen Beitrag diese Innovationen haben, um die großen Themen in unserer Gesellschaft zu lösen. Mhm. Und das erfordert so ein bisschen ein Shift in der Management-Denke, dass ich jetzt sage, ja, ich kann nicht nur nach der Profitlogik arbeiten, die uns jetzt so weit gebracht hat, wie wir sind, aber vielleicht noch als Zusatz, der gesamte Wohlstand, den wir jetzt haben, ist natürlich auf dieser Logik aufgebaut. Ja? Aber wir sehen jetzt halt eben, dass es nicht mehr so weitergeht. Deswegen müssen wir als Betriebswirtschaftler anfangen, in diesen zwei Logiken zu denken. Einmal profitorientiert zu arbeiten, aber gleichzeitig auch welchen sozialen und oder ökologischen Wert generieren wir für die Gesellschaft. Mhm. Und das ist mir ganz wichtig und an dem arbeiten wir.
Okay. Jetzt ergibt es ja auch den Trend von immer mehr Social Businesses, sogenannten, die das schon eigentlich drin haben sollen. Oder wie erlebst du diesen Begriff, der so aufkommt?
Social Businesses, also vielleicht, wenn man sich das so vorstellt, die Einteilung der Unternehmen als Gesamtes, welche Arten des Unternehmens gibt es denn eigentlich? Ja, da zeichne ich mir quasi diese Komplexität irgendwie handelbar zu machen in meinem Kopf, immer so eine Linie. Und auf der einen Seite sind die For-Profit-Unternehmen, die eben stark nach dem Prinzip For-Profit arbeiten. Und auf der anderen Seite sind die NGOs. Das sind dann tatsächlich diejenigen, die einfach diesen Kern haben, Gutes zu tun. Und da steht dieses Profit überhaupt nicht im Vordergrund und wenn überhaupt. Ja, das sind dann Vereine oder und so weiter. Und dann sage ich jetzt einfach mal in der Mitte rechts so, angesiedelt sind die Social Businesses. Mhm. Und die Social Businesses, das sind solche, die versuchen, einen sozialen oder ökologischen Wert zu generieren, aber auch gleichzeitig eben zu sagen, ich muss aber davon leben können. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich darf auch wachsen als Unternehmen. Ich darf es auch skalieren. Aber in dem, wie ich es tue und was ich da mitmache, das hat einen möglichst geringen negativen Impact auf unsere Umwelt, auf unsere Natur, was auch immer. Mhm. Und das finde ich eine schöne Einordnung, ja. Und jetzt, das wird jetzt ins Detail gehen, da gibt es ganz viele feine Abstufungen. Aber so in etwa, glaube ich, kann man sich das aufzeichnen.
Okay. Hast du Zahlen, wie viel jetzt überhaupt schon in die Richtung eben Kreislaufwirtschaft Unternehmen gehen oder jetzt auch schon Zahlen zu dem ganzen Social Business Entrepreneurship? Gibt es da schon irgendwelche Zahlen und Hoffnung? Geben die Hoffnung?
Also, wenn du mich vor Covid-19 gefragt hättest, dann hätte ich dir wahrscheinlich verlässliche Zahlen geben können. Jetzt nach Covid, natürlich sind dann diejenigen Unternehmen, die in diese Richtung arbeiten, sehr verletzlich. Auch Social oder Impact Entrepreneurs haben es speziell schwer, auch Gelder zu bekommen zur Finanzierung und so weiter. Aber und da weiß ich jetzt nicht so genau, woran das liegt, aber zum Beispiel gibt es eine Zahl, die habe ich irgendwann mal gelesen, dass die Startups, die quasi geboren werden in diesem Social Entrepreneurship oder Impact Entrepreneurship, der Frauenanteil in dieser Gruppe liegt bei circa 46% und im Vergleich zu 16% bei gewöhnlichen Startups. Mhm. Also scheint wohl so ein Frauending zu sein.
Ja, cool. Ja, wichtig.
Aber nicht nur. Aber nur mal, dass man das irgendwie so als Idee so ein bisschen einordnen kann. Mhm. Es gibt so eine Studie vom deutschen Startup Monitor. Mhm. Und da haben sich 40% der Gründer unter Social eingruppiert. Und diese Studie von 2019 des Branchenverbands oder des deutschen Branchenverbands SEND, ja, S-E-N-D, haben angegeben, dass ca. 83% der befragten Sozialunternehmen, dass für sie gesellschaftliche Wirkung wichtiger sei als finanzielle Rendite. Das ist eine sehr erfreuliche Aussage. Es ist natürlich immer sehr schwierig. Ich muss das schon auch leben können. Und ich persönlich, ich bin quasi die gesamte Ausbildungszeit, die ich hatte, immer von diesem For-Profit-Paradigma immer ausgegangen. Ja? Mhm. Oder beziehungsweise ich bin da von oben bis unten bin ich immer so gedrillt worden. Deswegen, für mich ist es extrem wichtig, dass man den Menschen, dass man der Gesellschaft da draußen oder den jungen Leuten eben beibringt, man kann beides machen. Mhm. Es ist nur schwieriger. Es ist nur komplexer, aber es funktioniert und wir müssen das auch, weil dann so, also dieses andere Wirtschaften muss in irgendeiner Art und Weise gehen, sonst haben wir irgendwann mal ein großes Problem. Ich nicht mehr und du wahrscheinlich auch nicht mehr, Florian, aber unsere Nachfahren dann, ja, also unsere Enkel.
Hast du ein Bild, wie man Komplexität sexy vermitteln kann, dass die jungen Menschen Bock drauf haben und dass man nicht in dieses ganze KISS-Gedöns mit Keep it simple und stupid, ist ja wohl wirklich der dümmste Satz, den ich je gehört habe, aber der wird immer wieder proklamiert. Und ich bin ja voll der Vertreter für wirklich Vielfalt leben, nähren, aber auch handeln können oder auch gestalten damit. Und liebe eben Vielfalt und Komplexität, auch wenn es mir manchmal zu viel wird. Aber kann man das irgendwie vermitteln jetzt an einer Fachhochschule?
Ich glaube, eigentlich ist es ganz einfach. Ja, es liegt in der Entscheidung von jedem Einzelnen. Du bist verantwortlich dafür. Punkt. Wenn du was einkaufst, dann hast du Euros zur Verfügung und mit jedem Euro hast du die Entscheidung, kaufe ich das von, keine Ahnung, Amazon, von dem wir wissen, wie die Arbeitsbedingungen sind oder nicht. Mhm. Oder kaufst du von deinem regionalen Anbieter um die Ecke, von den du kennst, den was, wo, wie der arbeitet, wie er die Leute behandelt und so weiter. Also so dieses Appellieren an die eigenen Möglichkeiten der Studierenden in unserem Fall oder der, ja, der jungen Menschen. Du hast die Möglichkeit, es zu ändern. Mhm. Punkt.
Mhm. Ja. Hast du ein Lieblingskreislaufwirtschaftsunternehmen, dass wir so noch was Greifbares nachwerfen zu deiner schönen Ausführung, wo es zu verorten ist? Gibt es eins, wo du hinschaust und sagst, ah, ist echt, also, boah, da kann man hinschauen, ist inspiriert oder das macht einfach echt Spaß?
Ja, ich finde das, also was dem ich einmal erlebt habe, ich weiß, das ist schon ziemlich auch ein Schweizer Unternehmen, die nennen sich Farmy.
Ja.
Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die schon.
Natürlich.
Aber kennst du die, ja? Also und die fand ich deswegen so gut, also vielleicht zur Orientierung, was machen denn die eigentlich? Das ist eine Plattform, da kann man online regionale Produkte von den Landwirten in der Region kaufen und die versuchen so in diese Richtung, dieses Kreislaufwirtschaften eintauchen. Und was mich da sehr inspiriert hat, war deren Geschichte oder die Geschichte der Gründer, die tatsächlich von, ich weiß nicht, welchen Beratungsunternehmen sie kommen, McKinsey oder was auch immer, und die aber wirklich sehr strategisch klug dieses Geschäft aufgezogen haben und gesagt haben, ja, wir starten das Schweiz, warum auch immer. Also es gab einige Gründe dafür. Und die haben das, obwohl damals dieses Online-Einkaufen noch nicht, das war noch in den Kinderschuhen, das war noch vor Covid-19, die haben das relativ gut aufgezogen, wo ich sage, ja, man muss diese Professionalität, muss diese analytische Professionalität mitbringen und gleichzeitig kann man den eigenen negativen Ressourcen-Impact auf die Umwelt dementsprechend reduzieren. Das geht. Mhm. Man muss nur die betriebswirtschaftlichen Modelle, die sind nicht so ganz falsch für die Analyse und für die Umsetzung, aber man muss im Denken anders funktionieren, sondern eben nicht, was ist mein Profit, sondern eben dieses Paradox quasi mitnehmen, zu sagen, welchen ökologischen Wert kann ich generieren? Das haben die, ich glaube, es waren zwei Gründer, die haben das sehr gut gemacht, finde ich, so vom Hinschauen jetzt. Mhm.
Mhm. Wir kommen zur letzten Frage. Und zwar, welche Möglichkeiten wünschst du dir persönlich und oder auch für die Welt, dass die vielleicht Schwung bekommen oder dass wir da genauer hinschauen?
Mhm. Also erstens mal, und das habe ich schon erklärt oder erzählt, würde ich mir wünschen, dass wir Konsumenten es sehen, dass wir Möglichkeiten haben, unser Kaufverhalten so zu verlagern, dass dieser Schwung, von dem ich spreche, in die Gänge kommt. Also vielleicht nochmal, um irgendwer Missverständnis auszuschließen, von dem ich rede, ja, da braucht es noch ganz viel. Das sieht man dann nicht, aber das sieht man ja vielleicht gerade vom Anfang oder so. Mhm. Aber das ist mir ganz wichtig. Also, aber wir haben die Möglichkeit. Ja. Mhm. Und für die Welt. Ich glaube, dass wir einfach begreifen, dass jeder Euro eine Entscheidung für oder dagegen ist. Dass wir das verstehen. Mhm. Das wünschen wir, das würde ich mir wünschen.
So einfach. Ja, schön. Danke vielmals für diese wunderbaren Bilder, dass wir nämlich echt die Möglichkeit haben, Beitrag zu leisten zu dieser großen Herausforderung, die schon jetzt lang da ist. Aber dass wir jetzt ein paar einfache Bilder auch bekommen haben. Vielen Dank, gerne. Christine.
Gerne, Florian, und ich wünsche dir einen guten Sommer.
Danke. Okay.